Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Facon. Der Wochenrückblick aus der Romandie beginnt mit einem sportlichen Thema. Es geht um Eishockey. Da war die Romandie diese Woche zweigeteilt zwischen Freude und Frust. Fribourg-Gotteron verliert das entscheidende Spiel in der Meisterschaft gegen Bern, während Lausanne in die oberste Spielklasse aufsteigt. Die erste Frage an unseren Mitarbeiter in der Romandie, an Ron Hochuli. Wie waren die Reaktionen in Freiburg?
Natürlich extrem enttäuscht, vielleicht sogar traurig, kann man sagen. Denn zum ersten Mal seit 20 Jahren war dem Club wie auch den Fans klar, man hat eine Mannschaft, die das Zeug dazu hätte, Meister zu werden. Und entsprechend waren selbstverständlich auch die Erwartungen. Nun tröstet man sich ein wenig damit, dass man für die nächste Saison anhand der Rekrutierung einzelner Spieler die Mannschaft noch stärker werden könnte. Doch die Enttäuschung nach der verpassten Chance im Finale, die sitzt momentan eindeutig tief.
Soweit also der Frust in der Romandie. Auf der anderen Seite ist Lausanne der Aufstieg gelungen. Wie waren denn dort die Reaktionen?
Ja, da ist es selbstverständlich das genau umgekehrte Bild. Seit 7 Jahren versucht man es immer wieder aufzusteigen in Lausanne. Seit 7 Jahren jedoch ist es gleich schwierig. In der Barrage ist der Vorteil ganz klar beim Letzter der Nationalliga A, der den Heimvorteil besitzt. Allzu viele Hoffnungen hatte das Lausanner Publikum bis vor einem Monat nicht, zumal der Club während der regulären Saison eher enttäuscht hat. Doch umso größer ist natürlich jetzt der Jubel, die Fans feiern, die Spieler seit Dienstagabend wie Helden und der größte von diesen Helden sieht das Publikum bei Trainer Gerd Zehnhäusern, ein Oberwalliser. Er musste die Mannschaft in einer schlechten Phase übernehmen. Es war seine erste richtige Trainererfahrung und siehe da, er hat dort reüssiert, wo vor ihm noch so große Namen scheiterten. Doch so paradox wie es klingt, sein Vertrag wurde für die nächste Saison in Lausanne nicht verlängert. Und das ist die einzige bittere Note bei den Fans.
Kommen wir mal auf die Bedeutung der Eishockey-Clubs in den respektiven Städten zu sprechen, Ron Hochuli. Fangen wir mal bei Freiburg oder Fribourg an. Das ist eine Eishockey-Stadt.
In Freiburg sagt man es ja so, wir haben 3 Monumente. Der Molaison, der Hausberg im Kreiazerland, die Kathedrale in der Stadt Freiburg und Gotteron. Der Eishockey-Club ist quasi ein Symbol der Geschichte des Kantons seit über 70 Jahren. Am Anfang spielten Junge aus der ärmlichen Unterstadt mit selbstgebastelten Stöcken auf gefrorener Straße. Den erstaunlichen Aufstieg in die Nationalliga A schaffte man mit einer Kollegenmannschaft gegen den großen ZSC 1981 und nun spielt man ganz oben mit. Und das ist quasi ein Sildenbild des Kantons, der bis vor etwa 20 Jahren noch unter den ärmsten und ländlichsten, vielleicht auch konservativsten der Schweiz zählte und der seither wirtschaftlich, demografisch und auch kulturell boomte wie kein anderer. Doch Gotteron ist und bleibt der lokale große Stolz, hinter dem ein ganzer Kanton, eine ganze Region steht. Deutlich mehr als ein Sportverein, sagen viele Freiburger, eine Identifikationsfigur.
Und nun zur anderen Stadt, Lausanne, da hat man das Gefühl etwas weniger. Also Eishockey bringt man da nicht automatisch damit in Verbindung.
Das stimmt, in Lausanne sieht das ein bisschen anders aus. Klar, das Publikum von Malle wird immer wieder mit jenem von Fribourg und Bern als eines der besten der Schweiz gewertet und die 10.000 Plätze in der Eishalle sind auch regelmäßig alle besetzt. Es gibt eine richtige und große Fangemeinschaft, doch man kann nicht sagen, dass die ganze Stadt bebt, wenn der Ellerschsee spielt. Erstens, weil Lausanne doch deutlich größer ist als Fribourg. Zweitens bestimmt auch, weil es in der Stadt noch andere professionelle Sportclubs gibt, wie etwa Lausanne-Sport im Fußball. Drittens bestimmt auch, weil man halt in der Watt sich ein wenig zurückhaltender, eben ein wenig protestantisch zeigt als im katholischen Fribourg, wenn es um sportlichen Enthusiasmus geht.
Nun wagen wir mal einen Blick auf die gesamte oberste Hockeyliga. Da gibt es jetzt nun 3 Clubs aus der Romandie. Ist das nicht ein wenig gar viel?
Einige würden vielleicht sogar sagen, es gibt nun 4 Clubs aus der Westschweiz, wenn man Biel dazu zählt. Man könnte fast sagen, es ist wie im Bundesrat. Sitzen zwei Westschweizer Bundesräte im Bundesrat, hat man das Gefühl, es sei vielleicht ein bisschen wenig. Wenn es drei sind, dann sind es zu viel. Anders gesagt, im Fußball spielen genauso viele Mannschaften mit. Sponsoring-Probleme könnte es wieder geben. Momentan sieht es zwar nicht danach aus. Es wird bestimmt die große Frage sein, ob sich auf Dauer so viele Clubs aus der Westschweiz halten können. Es stellt sich auch noch eine weitere, vielleicht ein bisschen konkretere Frage, die betrifft die Beziehungen zwischen Genf Servette Hockey Club und eben dem LHC aus Lausanne. Man weiß immer noch nicht richtig, wem eigentlich diese beiden Clubs gehören. Gehören sie derselben Gruppe? Falls ja, hätte Genf bestimmt kein allzu großes Interesse, dass Lausanne auf die Dauer oben mitmachen würde. Denn es gibt immer wieder Spieleraustausche zwischen Nationalliga A und Nationalliga B Clubs. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass die beiden Clubs zusammenspannen, dann könnte sogar Genf ein Interesse haben, dass Lausanne früher oder später wieder absteigt.
Wechseln wir das Thema, Ron Hochuli, gehen wir nach Genf. Ein Dauerbrenner hier in dieser Rubrik. Es geht um Verkehrsprobleme. Eine gute Lösung für die Stadt Genf wäre das Fahrrad, denn ein Rad, das braucht nicht viel Platz. Und die Stadt Genf ist eigentlich ideal, weil sie nämlich flach ist. Und nun will man Gratis-Velos einführen, die man ausleihen kann. Ein Konzept dafür liegt vor. Und doch steht nun zu vermuten, dass dieses Konzept nicht umgesetzt wird. Wieso denn?
Auf Anhieb könnte man fast sagen, aus rein politischen Gründen. Die Debatte dauert bereits Monate. Auf Anhieb hatte im Großen Rat eigentlich kaum jemand etwas gegen dieses Projekt, das vorsieht, für eine Investition von rund 700.000 Franken in der ganzen Stadt 5.000 Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Doch das Projekt wird nun von der grünen Staatsrätin Michelle Künzler getragen, eine Politikerin, die nun seit Wochen unter Beschuss der Bürgerlichen steht, und es sieht ganz danach aus, als wolle man das Projekt begraben. Nicht etwa, weil es so schlecht ist, sondern weil man ganz einfach Michelle Künzler eine Ohrfeige erteilen will.
Soweit die Politik, aber gibt es noch andere, vielleicht auch sachliche Gründe?
Ja, den einen Grund gibt es tatsächlich. Es gibt ja grob gesehen zwei Konzepte für solche Velo-Ausleih-Infrastrukturen. Das eine, das in Genf vorgeschlagen ist, sieht fixe Velostände vor, wo man Fahrräder abholen kann und sie dann auch dort oder in einem anderen offiziellen Stand wieder abstellen kann. Doch plötzlich wollen einige in Genf dieses Konzept fallen lassen, um ein anderes einzuführen, wie es etwa in der Stadt Biel existiert, und zwar Fahrräder mit einem GPS, die man abstellen kann, wo man es auch will, wo man es auch braucht. Und das soll billiger sein, weil man keine Velostände einrichten muss. Nun entsteht eine neue Debatte, doch in Genf fragen sich viele bereits, ob dies nicht einfach ein Vorwand ist, um den Velodienst mittelfristig zumindest zu begraben.
Aber wie steht es denn ganz generell um dieses Genf als Velostadt?
Sie haben es ja angetönt, topografisch ist Genf eigentlich für Velofahrer ideal flach. Das Problem ist nur, dass es extrem wenig Fahrradwege gibt und dass es somit gefährlich werden kann. Denn außerdem gibt es in Genf auch noch Tramlinien, die oft nicht von der Straße getrennt sind. Und das macht das Ganze noch riskanter. Nun, um Autos zu vermeiden, die in Genf dafür bekannt sind, dass sie relativ nervös fahren, fahren eben die Velofahrer oftmals in Parks oder auf Trottoirs, wo sie eigentlich gar nicht sein dürften. Und somit ist man zu einer ziemlich absurden Situation gekommen. Vielerorts sind Autos gefährlich für Velos und Velos gefährlich für Fußgänger. Nun ist es bereits so weit gekommen, dass Aktionen organisiert werden von der Stadt. In den kommenden Tagen findet eine Veranstaltung in einem Park statt, wo man die Fahrradfahrer sensibilisieren will über die Gefahr, die sie repräsentieren für andere.
Also etliche Schwierigkeiten im Umsetzen einer gesunden Fahrradpolitik, die eigentlich der ganzen Stadt guttun würde mit ihren Verkehrsproblemen.
Das ist ganz eindeutig so. In Genf kennt man ja das riesige Verkehrsproblem, den riesigen Verkehrschaos, den es immer wieder gibt, den es täglich gibt um Stoßzeiten, das Fahrradfahren ist eindeutig ideal, um nicht nur um schneller von A nach B zu kommen, sondern eben auch um teilweise dieses Verkehrschaos ein bisschen zu lindern. Was jedoch in Tat und Wahrheit geschieht, ist, wer Velo fährt, der geht eben ein Risiko ein. Deswegen sind es auch meistens eher junge Leute, die dann eben nicht alle Verkehrsregeln respektieren. Auch hier hat sich die politische Debatte zugespitzt. Will man ein deutliches Zeichen setzen und den Autofahrern das Leben noch ein bisschen schwieriger machen, um endlich Platz zu schaffen für die Fahrradfahrer? Einige sind ganz klar dafür, doch andere sagen, ja, und was ist denn, wenn die Rechnung nicht aufgeht? Wenn die Leute, die in der Romandie ganz klar tendenziell eher an ihrem Auto hängen als die Deutschschweizer, wenn eben genauso viele Autos dann fahren, aber auf noch schmäleren Straßen, dann haben wir ein doppeltes Problem. Man sieht es wird noch Monate, jahrelange Diskussionen geben über den Verkehr in Genf.
Ron Hocholi von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Letztes Wochenende fanden in Lugano Gemeindewahlen statt. Deutlicher Sieger ist der bisherige Tessiner Staatsrat Marco Boradori von der Lega, der das Duell gegen Giorgio Giudici von der FDP gewann. Und nicht nur das, Marco Boradori erzielte das beste Ergebnis aller Kandidaten. Ich habe unseren Korrespondenten im Tessin, Alexander Grass, gefragt, ob Boradori einer der beliebtesten Politiker des Tessins ist.
Ja, es ist tatsächlich so. Marco Boradori ist einer der populärsten Politiker im Kanton Tessin. Man hat auch in der Nachwahlanalyse feststellen können, dass er sehr, sehr viele persönliche Stimmen mobilisieren konnte. Er hat Stimmen bekommen aus allen parteipolitischen Lagern, also auch von der FDP, die bei dieser Stadtratswahl eigentlich in dieser Polarisierung auf der Gegenseite gestanden hat. Marco Boradori war seit 1995 im Staatsrat, also in der Kantonsregierung im Tessin. Zuvor war er auch Nationalrat. Er hat immer wieder das beste Wahlresultat vorgelegt. In diesen Jahren ist die einzige noch lebende Lega-Gründerfigur. Giuliano Bignasca ist ja verstorben, ebenso Flavio Maspoli. Wer geblieben ist, ist Marco Boradori, dieser omnipräsente, konziliante Mensch. Er vertritt ja eigentlich dieses Regierungsparteigesicht der Lega. Die Lega, das ist ja eine Protestbewegung, es ist eine Anti-Staat-Organisation. Da werden Gegner beleidigt, aber Boradori steht eben für diese andere Lega, für die Regierungspartei, für die Konzilianz, für die Verständigung nach allen Seiten.
Nun, 3/7 der Stadtregierung von Lugano sind nun von der Lega besetzt. Ist das nun ein Abbild des Stärkeverhältnisses im Kanton auch? Also eine FDP, die verliert und eine Lega, die zulegt?
Ja, im Kanton ist die Lage natürlich anders. Wir haben bei den letzten Wahlen immer wieder gesehen, dass die Lega zulegen konnte. In Lugano ist es doch wieder anders. Die FDP hat hier einen sehr hohen Preis bezahlt für einen ziemlich kleinen Unterschied bei den Stimmzetteln. Also nur gut 300 Wahlzettel haben den Unterschied gemacht zwischen der erfolgreichen Verteidigung der bisherigen 3 FDP-Sitze und eben diesen Verlust von einem der 3 Sitze, den wir jetzt gesehen haben. In der FDP selber herrscht jetzt also die Meinung, dass dieser jahrzehntelange Abstieg eigentlich gestoppt sei. Tatsächlich hat ja die FDP im Stadtparlament plus 1,2% Wähleranteil machen können. Und die wahren Verlierer, das sind ja die CVP und die SP. Die CVP sagt, sie sei da in dieser Polarisierung zwischen Lega und FDP wohl etwas untergegangen. Die SP hat mit einem internen Richtungskampf ihre eigenen Anhänger vertrieben.
Kurz vor den Wahlen, wir haben es bereits gehört, ist einer der Lega-Gründer, nämlich der Präsident auf Lebzeiten, Giuliano Bignasca, gestorben. Und trotzdem die Frage, Alexander Grass, hat Giuliano Bignasca auch über den Tod hinaus diese Wahl beeinflusst?
Aber natürlich, er hat 9000 persönliche Stimmen erhalten und ohne die hätte die FDP ihre 3 Sitze in der Stadtregierung natürlich halten können. Bignasca war sehr präsent, es hat die Polemik gegeben darüber, wie sinnvoll, wie richtig es ist, einen Verstorbenen auf dem Wahlzettel zu behalten. Das alles wird natürlich bei den nächsten Wahlen nicht mehr spielen können. Auch die ganze Pathetik vom historischen Wahlsieg in Lugano, die wird jetzt wohl abgelöst von der Frage, ja, mit welchen Strukturen und von wem eigentlich diese Lega künftig geführt werden soll. Das ist ja eine Bewegung gewesen. Es gab kein Parteisekretariat, es gab keine Parteiversammlungen, keine Parteistatuten. Alles hat Giuliano Bignasca definiert und bestimmt. Das war eine Einmannpartei. Wer folgt dem jetzt nach? Es gibt auch verschiedene Flügel, die da berücksichtigt werden sollen. Das wird eine komplizierte Zeit. Und die Wahlkampflokomotive Marco Boradori regiert ab nun in Lugano. Also das werden komplizierte Zeiten.
Nun auf die Verliererseite, Giorgio Giudici, der war immerhin 29 Jahre lang Stadtpräsident von Lugano, also ein halbes Leben. Was macht er jetzt?
Ja, Giudici bleibt in der Stadtregierung, das ist klar. Er will eventuell in einigen Jahren einem jüngeren Platz machen. Er will sein Wissen weitergeben und diesen Rückzug vorbereiten, heißt es in den Tessiner Medien. Heute schreibt der Corriere del Ticino, dass alles noch offen sei, denn spannend ist eigentlich die Frage, ob Boradori herausgefordert wird zu einer Stichwahl. Das ist möglich. Das soll bis Montagabend entschieden sein. Offenbar gibt es intensive Diskussionen innerhalb von der FDP, ob man sich auf so einen Wahlgang einstellen will oder nicht. Das wird noch spannend werden, ob es da einen zweiten Wahlgang gibt um das Stadtpräsidium.
Die Wahl von Boradori in die Luganeser Regierung heißt aber auch, dass sein Platz im Tessiner Staatsrat frei wird. Wer wird denn der Nachfolger?
Ja, das ist Michele Barra, er ist ein Bauunternehmer in Ascona. Im Jahr 2011 hat ja die Lega in der Regierung ihren zweiten Platz erobert in Bellinzona, auch auf Kosten der FDP übrigens. Und die Frage ist jetzt, ob die Lega diesen zweiten Sitz mit Barra halten können wird. Michele Barra erscheint als ein eher unbegabter Redner, hat kaum Visionen. Seine Auftritte in den letzten Wochen waren tatsächlich nicht sehr überzeugend, scheint mir. Also es kann gut sein, dass der Wahlsieg von gestern das Problem von morgen ist von der Lega, dass sie nämlich diesen zweiten Sitz in der Kantonsregierung bei den nächsten Wahlen nicht wird verteidigen können.
Nur nochmal die Nachfrage, Alexander Krass. Also die Lega, die legt zu in der Stadtregierung von Lugano. In der Kantonsregierung kommt ein, wie Sie gesagt haben, schwacher Kandidat als Nachfolger von Boradori. Gleichzeitig ist es auch so, dass von den drei Gründungsmitgliedern der Lega zwei gestorben sind. Übrig bleibt eben dieser Marco Boradori. Erleben wir jetzt von der Lega irgendwie die Blütezeit oder sind wir da schon wieder auf dem Weg raus, trotz dieses eigentlich momentanen Erfolgs?
Also ich bin ganz sicher, dass hier ein neues Kapitel in der Parteigeschichte aufgeschlagen werden wird. Es sieht so aus, als ob die Lega jetzt vor allem einmal konsolidieren muss, das Bestehende wahren muss. Ein weiteres Wachstum halten hier die Beobachter für kaum mehr möglich. Man sieht auch, dass die Personaldecke qualitativ wie quantitativ sehr dünn ist. Und hier ist ein weiteres Wachstum eigentlich nicht mehr abzusehen. Es wäre schon eher eine Sensation, wenn die Lega diese zusätzlich gewonnenen Sitze jetzt in der Kantonsregierung, aber auch in der Stadtregierung Lugano wirklich auch langfristig verteidigen könnte.
Alexander Grass, etwas, was debattiert wurde im Tessiner Parlament in Bellinzona, war die Burka. Die Tessiner Stimmbürger, die sind die ersten in der Schweiz, die über das Burka-Verbot abstimmen werden.
Ja, tatsächlich. Es gibt eine Volksinitiative im Tessin, die verlangt ein Verbot von Gesichtsbedeckungen in der Öffentlichkeit. Und da wird natürlich ausdrücklich von der Burka und von der Niqab gesprochen. Die Kantonsregierung hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der aber eigentlich nur juristisch einen anderen Rahmen setzen möchte. Die Kantonsregierung möchte das nicht in die Kantonsverfassung reinschreiben, sondern in einem Gesetz über die öffentliche Ordnung. Da hat es diese Woche eine Debatte gegeben im Tessiner Grossrat, eine sehr heftige, eine sehr feindselige Debatte. CVP-Parlamentarier Alex Pedrazzini hat zum Beispiel vorgerechnet, dass es in der ganzen Schweiz im letzten Jahr 3600 Überfälle gegeben habe, bei dem natürlich kein einziger mit der Burka durchgeführt worden sei. Also wer die Burka verbieten möchte, um die Sicherheit zu steigern, der löst ein Scheinproblem. Es gibt nicht mal 100 Frauen in der ganzen Schweiz, die Burka tragen. In Lugano sind vereinzelte Touristinnen mal gesichtet worden mit einem Ganzkörperschleier. Also es ist eine sehr, sehr heftige Diskussion gewesen. Die SP wollte dieses Verbot beschränken auf öffentliche Gebäude und Kundgebungen. Das alles ist gescheitert. Es wird zur Volksabstimmung kommen im September.
Und wer hat diese Initiative lanciert?
Das ist Giorgio Ghiringhelli, es ist quasi eine Einmannpartei aus dem Locarnese. Ghiringhelli ist immer wieder aufgetreten durch Rekurse, durch Initiativen. Er hat zum Beispiel mit einer Volksinitiative die Fusion im Locarnese erzwingen wollen, eine eigene Figur. Es ist quasi auch ein Ausdruck einer gewissen Antipolitik, wie sie eben in Tessin immer wieder anzutreffen ist.
Letztes Thema, Alexander Grass, da geht es um den Sport, einer der großen, traditionsreichen Fußballclubs des Tessins, die AC Bellinzona, die scheint kurz vor dem Kollaps zu sein. An und für sich ist das keine neue Meldung, aber jede Woche kommt irgendwie ein neues Puzzlesteinchen zum Unglück hinzu und diese Woche gab es also eine Verhandlung vor dem Konkursrichter. Warum denn das?
Ja, Medien berichten, dass der Club mit 4 Millionen Franken verschuldet ist. Die Schweizerische Football League hat schon 3 Punkteabzüge verhängt, weil eben offenbar Sozialabzüge und Löhne nicht bezahlt worden sind oder respektive die Belege dafür, deren Bezahlung nicht beigebracht werden konnte vom Fußballclub. Die Bilanz wurde deponiert durch den Revisor wegen der Überschuldung des Clubs. Jetzt war eben diese mit Spannung erwartete Gerichtsverhandlung.
Aber ist jetzt dieser Club überhaupt noch zu retten finanziell?
Tja, das ist die ganz große Frage. Es gibt Leute, die sagen, dass es ist unmöglich, dass dieses Wunder passiert. Wir müssen klar sehen, im Kanton Tessin gibt es 10 Profimannschaften, also ich spreche jetzt von Eishockey, von Volleyball und von Fußball natürlich, 10 Mannschaften mit total 50 Millionen Franken Budget, das bei gut 300.000 Einwohnern, das ist wohl Schweizer Rekord, aber der Sport hat sich sehr verändert, die Spieler sind viel teurer geworden und diese Spieler braucht es, um mitzuhalten in diesen Ligen. Zugleich gibt es natürlich auch eine Finanzkrise, auch im Fußball. Also das alles sind Zeichen, die eigentlich für Bellinzona spricht, dass gerade am letzten Sonntag das Stimmvolk von Arbedo Castione mit 6 Stimmen Vorsprung haarscharf Ja gesagt hat zur Planung eines neuen Fußballstadions. Das wäre quasi das Haus, in dem dieses neue Bellinzona aufspielen könnte. Ein neues Stadion, in dem mehr Zuschauer Platz hätten, in dem auch rund um den Sport andere Geschäftsmodelle Platz hätten. Also das ist der positive Punkt. Der Vereinspräsident hat gestern Hoffnungen gemacht, es gebe sehr konkrete Kontakte mit Investoren, aber Versprechungen hat es schon sehr viele gegeben und gehalten wurden keine.
Ein neues Stadion, haben Sie gesagt. Da würde es natürlich auch dazu passen, wenn die AC Bellinzona wenigstens sportlich Erfolg hätte und aufsteigen könnte. Aber wie läuft es denn sportlich?
Ja, diese Woche hat Bellinzona Wiel mit 8:0 besiegt. Ich würde sagen, eigentlich gedemütigt. Die Mannschaft aus Bellinzona ist seit 12 Spielen ungeschlagen. Und da hat sich also diese Mannschaft zurückgemeldet, eindrücklich eigentlich nach einem langen Tag. Ich erinnere mich während der Gerichtsverhandlung, wir waren im Gerichtssaal drinnen und draußen standen die Spieler auf dem Trottoir vor dem Gerichtsgebäude, haben gewartet. Denn ein sofortiger Konkurs diese Woche hätte auch bedeutet, dass dieses Spiel ab sofort nicht mehr gespielt hätte werden dürfen. Das war nicht so. Der Richter wird am Montag seine Entscheidung bekannt geben. Die Spieler haben auf dem Spielfeld gezeigt, was ihr AC Bellinzona ist.
Unser Korrespondent im Tessin, Alexander Grass.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.